In unserer Sendereihe Audimax, das Kontrafunkkolleg, hören Sie heute einen Essay des Soziologen Dr. Friedrich Pohlmann. Seine Vorlesung mit dem Titel Geschichtspolitik in Deutschland, vom Historikerstreit bis zur Gegenwart, behandelt die Entstehung und Fortentwicklung des deutschen Großnarrativs über den Antifaschismus und seine dogmatische Verfestigung durch den sogenannten Historikerstreit 1986 bis 1988. Doch gerade wird das geschichtspolitische Dogma, das bis vor kurzem noch als nicht hinterfragbar galt, durch den Ukraine-Krieg radikal erschüttert.
Menschen verstehen sich nie nur als vereinzelte Individuen, sondern immer zugleich als Angehörige sozialer Einheiten, einer Familie, eines Volkes und so weiter. Und diese Zugehörigkeitsdefinitionen sind konstitutive Bestandteile ihres Selbstbewusstseins, ihrer Identität. Da jeder nach einem positiven Selbstbild, nach Selbstwert strebt, gibt es gewöhnlich Tendenzen zu einer positiven Deutung der sozialen Einheiten, denen er sich zugehörig fühlt. Für moderne soziale Zugehörigkeitserfahrungen sind diejenigen zu einer Nation essentiell. Nationen sind staatliche Vereinigungen sozialer Kollektive, die man Völker nennt. Für den Begriff des Volkes ist ein Bündel von Merkmalen bestimmend, unter denen eine gemeinsame Sprache und jene historisch gewachsenen ethnokulturellen Ähnlichkeiten bedeutungsvoll sind, die sich im sozialen Habitus, den Sitten und Gebräuchen niedergeschlagen haben. Zur Förderung nationaler Zugehörigkeitsgefühle haben sich nun in jedem modernen Staat gewisse Großerzählungen über die sozialen Kollektive ausgeformt, aus denen sie gebildet sind. Drei Grundmerkmale finden sich in jeder von ihnen. Sie gehen von Ereignissen der Vergangenheit der jeweiligen Nation aus, verknüpfen diese mit ihrer Gegenwart und leiten aus dieser Verknüpfung Maximen mit Verbindlichkeitsanspruch für die Gestaltung ihrer Zukunft ab. Prominente Beispiele für solche Großerzählungen sind etwa die russische vom großen Vaterländischen Krieg, die französische von der Revolution von 1789 und nicht zuletzt die deutsche, deren Zentrum die verdammten 12 Jahre sind. Alle Lehren für die Gegenwart und Zukunft unseres Landes sind auf diese Schreckenszeit bezogen. Und diese Beziehung wurde vor kurzem noch einmal dichterisch plakativ in der staatsoffiziellen Parole »Nie wieder ist jetzt« zusammengefasst. Solchen Großerzählungen eignet oft ein mehr oder weniger sakraler Charakter, eine besondere pietätvolle Aura, die auch die typischen Sprechformen prägt, in denen sie vorgetragen wird. Diese Aura wird durch Erinnerungsrituale und kulturelle und rechtliche Normierungen gestützt, die auch in die sozialen Tradierungsmuster dieser Narrative ihre Weitergabe an zukünftige Generationen eingehen sollen. Inhaltlich sind solche Erzählungen immer Synthesen aus Dichtung und Wahrheit. Deshalb sollte man sie auch nicht an streng wissenschaftlichen Kriterien messen. Das darf aber nicht vergessen machen, dass sie in der Regel auch in bestimmten Wissenschaftsdisziplinen großen Einfluss entfalten und den Spielraum dessen, was als wissenschaftlich zulässig gewertet wird, empfindlich beschränken können. Jedenfalls haben solche Narrative außer ihren wahren Elementen immer noch drei andere Kennzeichen. Ein mythologisches Gepräge, basierend auf ihren einseitigen Kollektivurteilen über uns und die anderen. Zweitens eine geschichtspolitische Struktur, denn sie nutzen eine zurechtgezimmerte Vergangenheit für politisch-gesellschaftliche Gegenwartszwecke. Und drittens schließlich eine volkspädagogische Komponente, denn sie sollen kollektive Identitäten formen. Ich will im Folgenden die deutsche Großerzählung genauer unter die Lupe nehmen. Dass ihre Bedeutung für die Gegenwart schwerlich überschätzt werden kann, bedarf keines ausführlichen Beweises. Aber was sind ihre genaueren Merkmale? Was ihre Unterschiede zu den Kollektivlegenden anderer Völker? Wie hat sie sich in der langen Zeit nach 1945 entwickelt und verfestigt? Und welche Auswirkungen hatten die großen Gesellschaftsumbrüche der letzten Jahrzehnte? Die Implosion des sowjetkommunistischen Systems, die deutsche Wiedervereinigung, Merkels Grenzöffnung und schließlich die Umwälzung des weltpolitischen Machtgefüges im Gefolge des Ukraine-Kriegs auf ihre Merkmalsstruktur und Funktionen. Beginnen wir mit einigen Thesen zur quasi-rituellen Verfestigung dieses Narrativs. Obwohl durch westliche Umerziehung jahrzehntelang vorbereitet, wurde es zum sakrosankten Dogma, doch erst in der Endphase der alten Bundesrepublik, also in einer politisch-gesellschaftlichen Situation, die mittlerweile fast 40 Jahre zurückliegt und die ihrerseits vom Ende des Nationalsozialismus, dem Jahre 1945, durch eine über 40-jährige Zeitspanne getrennt war. Der damalige Zeitgeist war links und durch folgende Merkmale geprägt. Eine mindestens kühle Sympathie für den Kommunismus in maßgeblichen intellektuellen Kreisen, dessen baldiger Systemzusammenbruch vollkommen jenseits jeglicher Vorstellung lag. Mit dieser Sympathie, einem bleibenden Relikt der 68er-Revolte, ging einher eine schroffe Zurückweisung totalitarismustheoretischer Denkmuster über Ähnlichkeiten von Kommunismus und Nationalsozialismus. Von Denkmustern, die in der Zeit vor 1968 bestimmend gewesen waren. Diese Ablehnung der Totalitarismustheorie hatte germanozentrische Auffassungen genährt, die den Singularitätscharakter nationalsozialistischer Massenverbrechen betonten. Die Synthese und dogmatische Verfestigung derartiger Sinn- und Wortmuster zu einem angeblich unanzweifelbaren Großnarrativ mit quasi sakralen Zügen war aber erst Folge eines Ereignisses, das zwischen 1986 und 1988 wie kein anderes die intellektuellen Debatten in den westdeutschen Massenmedien beherrscht hatte. Des sogenannten Historikerstreits. Sein Ergebnis war eine Erzählung mit Verbindlichkeitsanspruch für das nationale Selbstbild der Deutschen, die trotz nachlassender Kraft bis in die Gegenwart fortwirkt. Warum einige ihrer Grundmuster erodiert sind und uns zukünftig weitere Erosionen erwarten, wird im letzten Teil meiner Überlegungen angesprochen. Gehen wir zunächst ausführlich auf den Historikerstreit ein. Jüngeren Menschen muss dieser Streit wie ein Ereignis aus grauer Vorzeit anmuten. Für mich als seinerzeit bereits Erwachsenen aber wurde er zu einer Schlüsselerfahrung für die Klärung meiner Haltung zur deutschen Vergangenheit und zu Teilen der universitär etablierten Geistes- und Gesellschaftswissenschaften. Und da ich bereits damals über eine gewisse Sachkompetenz in den strittigen Themen verfügte, kann ich die These vertreten, dass sich anhand dieses Streites paradigmatisch zeigen lässt, wie in Deutschland einer bestimmten geschichtspolitischen Großerzählung gesellschaftliche Hegemonie verschafft wurde. Tatsächlich war der Streit die wichtigste geschichtspolitische Kontroverse in Deutschland nach 1945. Sie entwickelte sich sehr bald im Ausgang von strittigen Einzelthesen zu einem grundsätzlichen Kampf um die Deutungshoheit über die gesamte jüngere deutsche Geschichte, die Deutungshoheit über die Gegenwart einschloss. Hier sei gleich hervorgehoben, dass die geschichtspolitische Langzeitwirkung des Historikerstreits ohne einen selten genauer thematisierten Aspekt kaum verstehbar ist. Dass er keine selbstgenügsame Debatte im abgeschotteten Raum der Wissenschaft war, sondern in den Massenmedien ausgefochten wurde. Nur hier konnten für ein großes Publikum die Sprachschablonen für das richtige nationale Selbstbild der Deutschen ausgeprägt und Sanktionsmuster für Abweichungen davon verbindlich festgelegt werden. So lassen sich an diesem Streit en Detail die Formen studieren, mit denen in Deutschland danach immer wieder geschichtspolitische Korrektheit durchgesetzt wurde. Auch das wird später ausführlich behandelt. Nur so viel vorweg: Wem die deutsche Gegenwartsgesellschaft seit einigen Jahren wie ein Irrenhaus erscheint, sollte diesem Gefühl keinen historischen Ausnahmecharakter beimessen. Ich habe den damaligen zweijährigen intellektuellen Kampf ähnlich empfunden. Und dieses Gefühl hat mich vor jeder Idealisierung der alten Bundesrepublik bewahrt. Vordergründig ging es in diesem Streit um bestimmte Sachthemen, Thesen, die man nur auf der Basis wissenschaftlichen Wissens vernünftig diskutieren kann. Stichworte wie Vergleichbarkeit von Sowjetkommunismus und Nationalsozialismus, kausaler Nexus ihrer Ideologien, Singularität der nationalsozialistischen Massenverbrechen mögen Hinweise hierfür sein. Nun leuchtet aber ein, dass die analytische Herangehensweise an derartige Themen nicht ablösbar ist von den Grundhaltungen zur deutschen Geschichte, die im Denkstil eines Autors vorherrschen. Ob jemand die deutsche Geschichte verdammt oder annimmt, hat starken Einfluss auf seinen Umgang mit dem Singularitätsideologem oder auf Thesen über Ähnlichkeiten des Diktaturcharakters von Sowjetkommunismus und Nationalsozialismus. Diese Hintergrunddimension trat nun im Verlaufe des Streits immer bestimmender in den Vordergrund. Und es war ganz wesentlich der Aufeinanderprall solch konträrer Wirtungen, der eine zunehmende Unversöhnlichkeit zwischen den Streitern bewirkte. Der damalige Sieg einer linken, verdammenden Grundhaltung verhalf dann, einer bestimmten Spielart einer volkspädagogischen Großerzählung zu einer jahrzehntelang in Deutschland weitgehend unangefochtenen Hegemonie. Sie hatte das Zusammenwirken von Schule, Politik, Massenmedien und Teilen der Wissenschaft zur Voraussetzung und verfestigte sich wesentlich über die ritualisierte Repetition einiger Schlüsselmythologeme, die ihrerseits mit bestimmten Sprachformeln verbindlich verknüpft waren. Daraus entstand ein nationalpolitisches Narrativ über die Deutschen, das eher einem Glaubensbekenntnis als rational diskutablen Sprechhandlungen ähnelt. Bevor ich einzelne Ebenen des Historikerstreites genauer betrachte, versuche ich eine zugespitzte Kurzdarstellung der Schlüsselmythologeme dieses volkspädagogischen Glaubensbekenntnisses. Sie ruhen auf drei Sinnpfeilern als Basis für eine in diversen Varianten zirkulierende Großerzählung mit unüberhörbar sakralisierenden Untertönen. Ihr erster Teil handelt von deutscher Hybris und Schuld, von verhängnisvollen Sonderwegen der Deutschen, die in den Ersten Weltkrieg mündeten und dann im Nationalsozialismus katastrophal kulminierten. Ihr zweiter Teil spricht die gerechten Strafen an, zu denen auch, wenn sie überhaupt erwähnt werden, Bombenkrieg und Vertreibungen gehören und natürlich die bedingungslose Kapitulation von 1945, die eigentlich als Befreiung zu werten sei. Die Gebietsabtrennungen im Osten, die Teilung des Landes im Kalten Krieg und sein Souveränitätsverlust. Und schließlich der dritte Teil der Erzählung, der sich der Bewältigung der Vergangenheit durch die Nachgeborenen widmet, den Lehren, die sie uns aufnötigt, dem Nie wieder. Das ist an erster Stelle ein aus unserer Schuld folgendes Bekenntnis zu einem unaufhörlichen Bemühen um moralische Besserung. Ein Bemühen, das in der Gegenwartsvariante dieser Erzählung die Abschaffung der Nationalstaaten in einem von Brüssel und dem Euro geeinten Europa und die unbegrenzte Aufnahme kulturfremder Immigranten als alternativlose Sühneleistungen einschließt. Tatsächlich ist der Schuldbegriff zentraler Kern dieses dreifaltigen geschichtspolitischen Dogmas. Aus ihm ist es wesentlich abgeleitet. Aus einem Begriff also, der den Sphären des Rechts, der Moral und der Religion entstammt, aber zur Deutung politischer und gesellschaftlicher Prozesse nur begrenzt tauglich ist. Der Schuldbegriff taucht in unterschiedlichen Formen auf, die aber typischerweise eines verbindet: eine kollektivistische Zuordnung. So zielt die Behauptung von der Alleinschuld am Ersten und natürlich vollkommen fraglos am Zweiten Weltkrieg nicht nur auf deutsche Regierungen, sondern darüber hinaus auf das nicht näher bestimmte Kollektiv Deutschland. Die Kollektivkomponente wird nicht selten zu einer Erbschuldbehauptung gesteigert, die auch in den Reden vom Tätervolk gewöhnlich mitschwingt, die der Jargon unserer Zeit eigentlich rassistisch nennen müsste. Ihre nicht mehr überbietbare Extremform erhält das kollektivistische Schuldmythologem dann durch seine Verknüpfung mit dem Schlüsselwort von der Singularität nationalsozialistischer Massenverbrechen. Der Singularitätsbegriff bleibt dabei allerdings gewöhnlich vollkommen unerklärt. Singularität meint einerseits etwas höchst Banales, denn jedes Phänomen ist letztlich singulär. Der Singularitätstopos kann aber auch als Chiffre für ein aller Vergleichbarkeit entzogenes, die Möglichkeiten des Intellekts schlechthin übersteigendes benutzt werden. In unserem Zusammenhang wird Singularität dann zu einer sakralisierenden Metapher für ein absolut Böses. Aus Tätern und Opfern werden so menschheitsgeschichtlich singuläre Täter- und Opfergruppen, und aus derartigen Einzigartigkeitsbehauptungen kann dann geschichtspolitisch für die Gegenwartsangehörigen des schuldigen Volkes eine ganz besondere moralische Verpflichtung für Sühneleistungen abgeleitet werden. Übrigens hatte das Singularitätsideologem noch einen merkwürdigen psychologischen Nebeneffekt, nämlich die vereinzelte Entstehung von Schuldstolz, eines verdeckten Stolzes über die Zugehörigkeit zu einem Kollektiv mit unermesslich einzigartiger Schuld. Dessen Korrelat war bei manchen Nachkommen von Opfergruppen eine Haltung, die man Opferstolz nennen kann. Diese Haltung war unter wirklichen Holocaust-Überlebenden weitgehend unbekannt und in der Frühzeit Israels sogar strikt verpönt. Intim mit dem Schuldmythologem verknüpft war in Deutschland die jahrzehntelange Vorherrschaft einer Ideologie, die Arnold Gehlen Humanitarismus genannt hat. Sie ist vor kurzem abrupt, dazu später mehr, im Gefolge des Ukraine-Krieges zerbrochen. Kern des Humanitarismus ist ein gesinnungsethisch radikalisierter Moraluniversalismus, der bei uns aus jener Negativfixierung auf die Geschichte der deutschen Nation hervorgegangen ist, die ohne den kollektiven Schuldbegriff unerklärlich bliebe. In seinen politischen Idealen äußert sich der Humanitarismus als aggressive Hinwendung zu einem grenzüberwindenden Irgendwie eines Allgemeinmenschlichen, als ein hehres Gutmenschentum, das psychologisch den Freikauf aus der belastenden Abstammung vom schuldigen Volk ermöglicht und letztlich auf staatlich-kulturelle Selbstaufgabe hinausläuft. Der Humanitarismus schließt Maximen zur Geschichtsrezeption ein, die den Nachkommen sentimentalische Identifikationen mit bestimmten Opfergruppen nationalsozialistischer Untaten nahelegen. Daraus resultiert dann die Kultivierung eines selektiven Betroffenheitsjargons, einschließlich routiniert ritualisierter öffentlicher Kundgaben, sogenannter Scham, deren Kehrseite die Gleichgültigkeit für andere Opfergruppen, auch diejenigen des eigenen Volkes, ist. Eine der Folgen solcher Betroffenheitssentimentalität ist eine verdorrte historische Fantasie, nämlich die Unfähigkeit, sich vorzustellen, wie sehr man unter den Extrembedingungen von Diktatur und Krieg selbst gefährdet gewesen wäre, zum Täter zu werden. Von einer derartigen verdorrten historischen Fantasie kündet unübertrefflich, was sich gegenwärtig in Deutschland abspielt. Der Humanitarismus, der durch den Ukraine-Krieg für bestimmte westliche Herrschaftsklicken dysfunktional geworden ist, hat sich in rasender Geschwindigkeit zugunsten von Ideologien mit radikalen innen- und außenpolitischen Freund-Feind-Bildern aufgelöst. Diejenigen, die ihn gestern noch salbungsvoll priesen, sind über Nacht zu Kriegstreibern geworden. Sie nutzen dabei Propagandaparolen, die dem Vokabular des Nationalsozialismus entstammen könnten. Soweit in zugespitzter Kürze die zentralen Mythologeme eines geschichtspolitischen Narrativs, das sich in den Ritualen einer sogenannten Erinnerungskultur beständig erneuert hat und das sogenannte kollektive Gedächtnis der Deutschen seit Jahrzehnten prägt. Bestimmend für den Historikerstreit war nun, dass bedeutende Historiker vor dem Forum einer größeren Öffentlichkeit Positionen vortrugen, die mit grundlegenden Prämissen und Wertungen dieser Erzählung nicht vereinbar waren. Der bekannteste von ihnen war Ernst Nolte, dessen in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung publizierte Rede mit dem Titel »Vergangenheit, die nicht vergehen will« den Streit auslöste. Nolte genoss bis dahin aufgrund seiner Veröffentlichungen über den Faschismus, den Kalten Krieg und den Marxismus eine hohe Reputation im In- und Ausland. Seine Rede war eigentlich als Beitrag für die Frankfurter Römerberg-Gespräche im Juni 1986 vorgesehen. Aber Nolte war wegen ihres Inhalts dann wieder ausgeladen worden. Ihre Brisanz war ihm sehr wohl bewusst. Er hatte dort ausgeführt, dass die nationalsozialistische Vergangenheit im Gegensatz zum natürlichen Verblassen anderer Vergangenheiten in der Gegenwart immer lebendiger und kraftvoller geworden sei als ein Schreckbild. Grund dafür sei die Vernichtungswirklichkeit des nationalsozialistischen Systems, aber es sei auch zu fragen, ob diese Macht der Vergangenheit über die Gegenwart nicht auch von Interessen gefördert werde. Seine eigene Position sei von einem Schlussstrich ebenso weit entfernt wie von der immer wieder beschworenen Bewältigung. Wenn sich aber in Bezug auf den Nationalsozialismus kollektivistische Schuldzuweisungen in den Vordergrund schöben, dann sei ein Schlussstrich wünschenswert. Nolte plädierte für eine Gleichbehandlung der nationalsozialistischen Vergangenheit mit anderen jüngeren Vergangenheiten und umriss dann mit einer Frage, war nicht der Archipel Gulag ursprünglicher als Auschwitz jene Forschungsperspektive, die ihm besonders relevant erschien. Die Untersuchung der Beziehungen zwischen sowjetkommunistischem und nationalsozialistischem Totalitarismus. Damit hatte er gegen drei bereits damals dominierende geschichtspolitische Maximen verstoßen. Gegen die instrumentelle Nutzung der nationalsozialistischen Vergangenheit für politische Gegenwartszwecke, gegen die tendenziell totalitäre Kollektivschuldbehauptung, während seine Deutung des europäischen Faschismus als einer Reaktion auf den Sowjetkommunismus germanozentrische Interpretationen fragwürdig machte und mit der damaligen Sympathie für den Kommunismus nicht vereinbar war. Kurz vor Noltes Beitrag hatte Andreas Hillgruber, ein Historiker, der sich vor allem durch seine Forschungen über den nationalsozialistischen Krieg im Osten hohes Ansehen erworben hatte, ein auch heute noch lesenswertes Büchlein mit dem Titel »Zweierlei Untergang« veröffentlicht. Dort hatte er in einem Essay die Judenvernichtung beschrieben und in einem anderen den Abwehrkampf gegen die Rote Armee in den Ostprovinzen des untergehenden Reiches in der Endphase des Krieges in einer Weise gedeutet, die unvereinbar mit dem Wort von der Befreiung war, das ein Jahr zuvor Bundespräsident Richard von Weizsäcker in einer aufsehenerregenden Rede zum 8. Mai 1945 verbindlich zu machen versucht hatte. Hillgruber schilderte die Geschehnisse im Osten als eine Katastrophe und verknüpfte sie mit der Judenvernichtung so, dass für ihre Bewertung einzig der Begriff der Tragödie angemessen erscheint. Alle wesentlichen Dimensionen des ungeheuren Geschehens im Osten seit Sommer 1944, dem man sich auch gegenwärtig noch kaum emotionsfrei zu nähern vermag, werden angesprochen. Die Vertreibungen, die Massenvergewaltigungen, die Rettung von Millionen durch die Kriegsmarine und auch die Motive mancher Befehlshaber des Ostheeres, die keineswegs Apologeten des Hitlerregimes waren, sich aber zum Schutz des eigenen Volkes einem Kampf bis zum Letzten gegen die Rote Armee verpflichtet fühlten. Einigen war dabei sehr wohl bewusst, dass sie damit auch die nationalsozialistischen Vernichtungsstätten, die sich vor allem im Osten befanden, schützten. Dritter geschichtspolitischer Abweichler schließlich war Michael Stürmer, der durch Forschungen über das Kaiserreich und die Weimarer Republik, aber vor allem durch seine publizistische Tätigkeit in Zeitungen einem größeren Publikum bekannt geworden war, sich aber in seinem Denkstil sowohl von Nolte als auch Hillgruber sehr unterschied. In seinem Vortrag auf den Römerberg-Gesprächen warnte er vor der Gefahr einer kollektiven Schuldbesessenheit der Deutschen, die eine fatale Geschichtslosigkeit bewirkt habe. In einem Land ohne Erinnerung aber sei alles möglich. Und dann kam der vieldeutige Satz, dass im geschichtslosen Land die Zukunft gewinnt, wer die Erinnerung füllt, die Begriffe prägt und die Vergangenheit deutet. Dieser wie eine Streitansage klingende Satz ist ein Schlüsselsatz für ein Verständnis des Charakters des dann wenig später losbrechenden Historikerstreits. Bereits bei den Römerberg-Gesprächen war es im Anschluss an Stürmers Thesen zu teilweise heftigen Reaktionen gekommen, aber zum eigentlichen Beginn des Streits wurde dann doch erst ein als Kampfansage angekündigter Zeitungsartikel eines der einflussreichsten deutschen Intellektuellen, Jürgen Habermas, mit dem Titel »Eine Art Schadensabwicklung«. Die apologetischen Tendenzen in der deutschen Zeitgeschichtsschreibung. Der Artikel gab nicht nur die wichtigsten Streitthemen vor, sondern bewirkte auch die Aufspaltung der Streitenden in zwei feindlich einander gegenüberstehende Gruppen. Eine Gruppe der geschichtspolitisch Guten und eine böse Abweichlergruppe. Habermas, hervorgegangen aus der sogenannten kritischen Theorie und Erfinder einer Lehre von herrschaftsfreier Kommunikation, hatte in dem Artikel einen wesentlich von folgenden Behauptungen bestimmten Angriff auf seine Gegner gestartet. Eine mächtige Gruppe von Historikern wolle der Bevölkerung ein vereinheitlichtes Geschichtsbild verordnen. Das, ich benutze ein späteres Wort von ihm, auf eine Entsorgung des Nationalsozialismus ziele. In diesem Bild würden, so bei Nolte, die Einzigartigkeit der Judenvernichtung in Frage gestellt und somit die nationalsozialistischen Verbrechen relativiert. Man wolle, wie Stürmer, über eine Wiederbelebung des Nationalbewusstseins Konsens beschaffen. Es komme aber alles darauf an, die Bundesrepublik vorbehaltlos der politischen Kultur des Westens zu öffnen und den Verfassungspatriotismus zu fördern. Damit haben wir schon einige der wichtigsten Worte beisammen, die, geschichts- und politischen Gegenwartsbezug miteinander verquickend, in der Folgezeit wie Gesinnungsmunition in teilweise unverhüllt inquisitorischer Absicht immer wieder gegen Abweichler abgeschossen wurden. Einzigartigkeit, Relativierung, Verfassungspatriotismus, Nationalbewusstsein, politische Kultur des Westens. Wenn man ihnen noch die damals größtenteils negativ bewerteten Stichworte Totalitarismus und Antikommunismus und deutschen Sonderweg hinzufügt und Ernst Noltes Rede vom kausalen Nexus zwischen Archipel Gulag und Auschwitz, die am allermeisten empörte, dann sind bereits die wichtigsten Themenfelder des Streits markiert. Dessen eskalierende Unversöhnlichkeit hing auch mit der Vorbildwirkung zusammen, die die persönlich diffamierende Wortwahl von Habermas, der Leitfigur seines Lagers, bekam. Dadurch wurde die Ausbreitung eines politischen Klimas mitbefördert, das zeitweise an ein Tollhaus denken ließ. Habermas war besonders von Hilgrubers Darstellung des Abwehrkampfes gegen die Rote Armee erzürnt. Dieser sei, Zitat, auf die nicht revidierten, unausgedünsteten Klischees eines aus Jugendtagen, also dem Nationalsozialismus, mitgeführten Jargons zurückzuführen. In ähnlicher Bösartigkeit wandten sich auch andere gegen Hilgruber. Micha Brumlik etwa unterstellte ihm, das Denken Heinrich Himmlers zum neuen Staatsmythos der Bundesrepublik machen zu wollen. Und etwas später wurde Hilgruber vom Spiegel-Herausgeber Rudolf Augstein als konstitutioneller Nazi beschimpft. Natürlich blieb auch Habermas nicht von Polemik verschont. Ihm konnten verfälschende Zitationen nachgewiesen werden, aber viel bezeichnender für seine Position war doch, dass er den millionenfachen Mord an den Bauern in der Sowjetunion im Zuge der Zwangskollektivierung der Landwirtschaft Vertreibung der Kulaken genannt hatte, was eine entweder absichtsvolle oder der Unkenntnis geschuldete Schönfärbung der Sowjetunion bedeutete. Solche verzerrenden Sichtweisen der sowjetkommunistischen Wirklichkeit waren Resultate des damaligen linken Zeitgeistes, der sich im Habermas-Lager mehr oder weniger verdichtet verkörperte. Er erklärt auch, warum sich die geballte Wucht politischer Gegenemotionen immer mehr gegen Ernst Nolte richtete, und zwar teilweise in Sprachformen, deren radikalisierte Implikationen sogar zu physischer Gewaltanwendung gegen den damals 70-jährigen Ausnahmegelehrten durch jugendliche Autonome führten. Jedenfalls konnte Nolte keine Fairness erwarten, als 1987 sein großes Werk über den europäischen Bürgerkrieg erschien, das als eine neuartige Variante der Totalitarismustheorie zum ersten Mal eine umfassende Untersuchung der Wechselwirkungen zwischen Bolschewismus und Nationalsozialismus bot und dabei auch die These vom kausalen Nexus zwischen Archipel Gulag und Auschwitz ausführlich erläuterte. Nichts veranschaulicht das Niveau der Kritik, die da über Nolte hereinbrach, besser als der Satz des Zeitherausgebers Theo Sommer, die These vom kausalen Nexus sei eine Wahnidee. Ohne die durch den Historikerstreit ausgelöste konformistische Empörungsstimmung muss auch ein Skandal wie derjenige um die Jenninger-Rede im Jahre 1988 unverstanden bleiben. Aus Anlass des 50. Jahrestages der Novemberpogrome hatte der damalige Bundestagspräsident Philipp Jenninger eine durch Zwischenrufe gestörte Gedenkrede gehalten, in der er auch Nationalsozialisten zitierte. Die Zitate waren als solche klar erkenntlich, was ihm als Zustimmung ausgelegt wurde. Er musste daraufhin zurücktreten. Der Historiker Immanuel Geis, sozialdemokratisches Parteimitglied und Willy Brandt-Berater, aber auch Unterstützer Ernst Noltes, hat wegen der damaligen Tollhausstimmung im Rückblick den Historikerstreit zutreffend in Hysterikerstreit umgetauft. Ich hatte bereits einige Male unterstrichen, dass die geschichtspolitische Langzeitwirkung des Historikerstreites, die jahrzehntelange Prägung des nationalen Selbstbildes der Deutschen durch Positionen der damaligen Gewinnerseite unverstanden bleiben muss, wenn unberücksichtigt bleibt, dass er in den Massenmedien ausgefochten wurde. Ideenstreits in den Massenmedien folgen eigenen Regeln. Und das sind nur in den seltensten Fällen die idealen Regeln wissenschaftlicher Auseinandersetzungen. Fast immer drängen sich dabei medienspezifische Gesetzmäßigkeiten in den Vordergrund, unter denen eine Kommunikationswaffe hervorragt, die wir etwas genauer betrachten müssen. Die Skandalisierung. Skandalisierungen haben zur Grundvoraussetzung die Moralisierung. Sie werden nur möglich, wo in Kontroversen das sachliche Beurteilen durch ein durchgängiges, schrilles Bewerten überlagert und verdrängt wird. Wo jede Frage und These durch Raster eines Gut-Böse-Codes gesiebt wird. Die Werte, die dem Gut-Böse-Schema zugrunde liegen, werden dabei selten reflektiert und fast immer als selbstevident vorausgesetzt. Solchermaßen bewertet, fallen dann von dem kompliziertesten Sachverhalt wie durch einen Zauberschlag alle Schalen der Komplexität ab. Er wird dann nicht nur kinderleicht verstanden, sondern ebenso kinderleicht handhabbar. Denn Moralisierungen präsentieren sich dem Publikum als Appelle, Bewertungen durch Wiederholung zu bekräftigen. Und weil jede Wiederholung auch den Appell weiterträgt, entstehen sich selbst stimulierende Prozesse der Affirmation. Derartige Moralisierungskreisläufe entzünden sich immer an Personen, die bisher herrschende Bewertungen in Frage stellen. Es ist das Feuer der wirksam herausgeschleuderten Empörung, die solche Kreisläufe entstehen lässt und nährt. Dabei zielt der empörte Aufschrei nicht nur gegen das neue Deutungsmuster, sondern wendet sich dann mit besonderer Schärfe gegen die Personen, die es ins Spiel gebracht haben. Und da diese moralisch Illegitimes geäußert haben, erscheint es nur gerecht, sie durch den Entzug sozialer Achtung zu stigmatisieren. Nun sind Skandalisierungen nur selten soziale Einakter, sondern fast immer längere konfrontative Prozesse. Sie haben Erfolg, wenn im Zuge einer sich über längere Zeit hinweg aufheizenden Emotionalisierung der einen Partei in der Öffentlichkeit mehr und mehr die Unterstützung wegbricht. Weil dann die Parteinahme für das inkriminierte Deutungsmuster unverhältnismäßig viel persönlichen Mut erfordert, wird es immer seltener verteidigt. Und weil es immer seltener verteidigt wird, dünken sich seine Anhänger mehr und mehr auf verlorenem Posten und ziehen ihr zustimmendes Wort völlig aus der Öffentlichkeit zurück. Dann hat sich jene von Elisabeth Nölle-Neumann untersuchte Schweigespirale entfaltet, an deren Ende selbst die treuesten Weggefährten schweigen. Danach ist in der Öffentlichkeit nur noch der einstimmige Chor empörter Ja-Sager zu hören, die sich nun in machtvoller Selbstanfeuerung ihrer Zugehörigkeit zum Lager der Guten vergewissern. Von gruppeninternen Mechanismen gelenkt, die alles abwehren, was nicht zu diesem Einklang passt. Sie kommen erst dann wieder zur Ruhe, wenn der Täter zur Strecke gebracht worden ist. Auf dem Höhepunkt moralisierender Empörung in Skandalisierungsprozessen entstehen also regelmäßig intellektuelle Hetzmeuten, die oftmals erbittert auch ganz absurde Ideen als unumstößliche Wahrheiten verteidigen. Jedenfalls sind Skandalisierungen immer, egal wie man sie ansonsten bewertet, machtvolle soziale Prozesse zur Herstellung von Konformität. Das demonstrieren auch eindringlich die Wirkungen ihres Erfolges. Gelungene Skandalisierungen umzäunen ein Gedankengelände so, dass jeder, der in seine Nähe gerät, zu besonderen Vorsichtsmaßregeln gezwungen wird. Wer jetzt darüber spricht, ohne sich zugleich demonstrativ zu distanzieren, riskiert soziale Ächtung und möglicherweise sogar den Beruf und physische Verletzungen. Oft reicht dann schon das Aussprechen eines Wortes aus, um dem Geist drohend zu signalisieren, was er zu meiden und was zu denken hat. Dann braucht man nur empört Nolte zu rufen. Und schon ist die Grenze markiert, hinter der, wie im archaischen Tabu, die Gefahr lauert. Damit sind die wichtigsten sozialen Mechanismen skizziert, die im Historikerstreit einem bestimmten geschichtspolitischen Deutungsmuster zum Sieg und zu einer jahrzehntelang kaum angefochtenen Hegemonie in Deutschland verhalfen. Nun hatte ich anfangs aber auch von Erosionen dieses Narrativs gesprochen, von Aushöhlungen, die die Glaubwürdigkeit zentraler Elemente beschädigt haben und in der Gegenwart, die im Oberflächenanschein zum Trotz, die Destruktion seines Kerns erwartbar werden lassen. Dabei handelt es sich um mehr als um einen natürlichen, zeitbedingten Prozess des Verblassens geschichtspolitischer Dogmen, sondern um die ideologischen Auswirkungen radikaler gesellschaftlicher Umbrüche. Aus einer geschichtspolitischen Langfristperspektive waren drei derartige Umbrüche für Erschütterungen dieses Narrativs besonders folgenreich. Die deutsche Wiedervereinigung, zweitens Merkels Grenzöffnung im Jahre 2015 und drittens der Ukraine-Krieg von 2022. Ich führe aus. Mit dem Zusammenbruch der DDR, dem Ende des Kalten Krieges und der deutschen Wiedervereinigung mussten im Zeitgeist in Deutschland, der noch längere Zeit nur von westdeutschen Intellektuellen geprägt wurde, gewisse Elemente fragwürdig werden, die diesen Intellektuellen noch kurz zuvor Herzensangelegenheiten gewesen waren. Zu ihnen gehörte die mindestens kühle Sympathie für den Realkommunismus, die in der Bundesrepublik nach 1968 auch durch den starken Einfluss marxistischer Faschismusideologeme genährt worden war. Diese Sympathie lässt sich gut an einer Artikelserie in der Zeit über die DDR veranschaulichen, die dort kurz vor dem Historikerstreit erschienen war. Derartiges war nach ihrem Zusammenbruch nicht mehr möglich. Im Osten wurden nun Stimmen hörbar, die den Diktaturcharakter des Realsozialismus schonungslos offenlegten und damit mehr oder weniger direkt auch das Tabu von Reden über Vergleichbarkeiten von Nationalsozialismus und Kommunismus in Frage stellten. So bahnte sich durch solche Stimmen eine Renaissance totalitarismustheoretischen Denkens an, aber trotzdem blieb ihr gesamtgesellschaftlicher Einfluss gering. Die früher skizzierte nationale Großerzählung blieb weitgehend unangetastet. Warum? Ich hebe zweierlei hervor. Wenn in den ersten 1,5 Jahrzehnten nach der Wiedervereinigung das Gewicht östlicher Stimmen für die öffentliche Meinungsbildung noch relativ gering blieb, und zweitens wegen der beherrschenden Stellung, die nach dem Zusammenbruch des Kommunismus im ganzen Westen die Ideologie des Moraluniversalismus bekommen hatte. Eine Ideologie, die man in Anknüpfung an Arnold Gehlen kurz Humanitarismus nennen könnte. Jedenfalls wurde nach dem Ende der bipolaren Weltordnung des Kalten Krieges in der neuartigen unipolaren Ordnung der Moraluniversalismus zur westlichen Leitideologie und er behielt diese hegemoniale Stellung bis zu seinem abrupten Verschwinden im Gefolge des Ukraine-Krieges. Beherrschend wurde diese Ideologie in zweifacher Hinsicht. Außenpolitisch fungierte sie als Moralvehikel für die Legitimierung und Zementierung amerikanisch-westlicher globaler Dominanz. Bereits Arnold Gehlen hat den imperialen Aspekt der Menschenrechtsrhetorik gebührend betont, während sie innenpolitisch zum zentralen Werkzeug bei der forcierten multikulturellen Transformation westlicher Gesellschaften wurde. Dieser Kontext macht erklärbar, warum in Deutschland die auf den Nationalsozialismus zentrierte Geschichtspolitik erhalten blieb. Denn da das nationalsozialistische Rassenprinzip das extremste partikularistische Gegenbild zum Moraluniversalismus darstellt, konnte jede Kritik an der multikulturellen Transformation als ein tendenziell nationalsozialistischer Rassismus gebrandmarkt werden. So wirkte das zentrale geschichtspolitische Narrativ der alten Bundesrepublik wegen seiner ideologischen Funktionalität für die multikulturelle Transformation Deutschlands noch lange nach der Wiedervereinigung nahezu unverändert fort. Eine beispiellose Radikalisierung dieser multikulturellen Transformation bedeutete der große Gesellschaftsumbruch von 2015. Eine bis in die Gegenwart andauernde Politik der offenen Grenzen bewirkte das millionenfache Einströmen fremdkultureller Immigrantenmassen nach Deutschland mit der Folge einer möglicherweise irreversiblen ethnokulturellen Umgestaltung des Landes. Als Reaktion kam es zur Herausbildung einer mächtigen Oppositionsbewegung, deren beständig wachsender Einfluss nicht ohne Auswirkungen auf die in Deutschland bis dahin bestimmenden geschichtspolitischen Dogmen blieb. Einer der wesentlichen Gründe dafür ist, dass in dieser Oppositionsbewegung die ostdeutsche Komponente bald bestimmend wurde. Und es war wesentlich das besondere Gewicht Ostdeutschlands in der neuartigen Opposition, das eine Erschütterung von Grundkomponenten des bisher in Deutschland gängigen nationalpolitischen Narrativs nach sich zog. Machen wir uns zunächst klar, dass die Erfahrungen der Menschen im Ostteil Deutschlands nach 1945 gänzlich andere als die im Westen waren. Natürlich gab es auch hier eine ideologische Umerziehung durch die Besatzungsmacht und ihre deutschen Handlanger und in der Frühzeit der sowjetischen Besatzung einen massiven Terror gegen die Bevölkerung, der mit nachlassender Kraft auch die erste Phase der DDR prägte. Die Umerziehung der Bevölkerung beruhte aber auf gänzlich anderen ideologischen Mythologemen als diejenige im Westen. Denn die zentrale Legitimation der DDR fußte bis zu ihrem Zusammenbruch auf einer Ideologie von der antifaschistischen Befreiung. Und dieser fehlte die westliche kollektivistische Schuldzuweisung weitgehend. Die SED-Ideologie war im Gegenteil darauf angelegt, den Menschen das Gefühl zu vermitteln, selbst zu den antifaschistischen Siegern zu gehören, was allerdings nicht sehr erfolgreich war. Außer dem Fehlen des ideologischen Schuldkultes existierte noch ein anderer geschichtspolitisch wichtiger Erfahrungsunterschied zwischen Ost- und Westdeutschland. In der DDR gab es keine so radikale Auslöschung des Patriotismus wie im Westen. Die SED versuchte in der zweiten DDR-Hälfte die ideologische Restitution eines historisch orientierten Nationalbewusstseins. Damit aber wurde jene Pauschalverdammung der deutschen Geschichte unmöglich, die sich im Westen durchgesetzt hatte. So blieb die DDR-Bevölkerung deutscher als diejenige im Westen. Die führende Rolle Ostdeutschlands in der neuen patriotischen Oppositionsbewegung seit 2015 ist aber nicht nur auf Unterschiede im historischen Deutschlandbild bei West- und Ostdeutschen zurückzuführen, sondern genauso auf spezielle Erfahrungen der Letzteren mit der DDR-Diktatur. Die gegenwärtige postdemokratische Wandlung des deutschen politischen Machtsystems drängt vielen ostdeutschen Parallelen zur SED-Vergangenheit geradezu auf. Besonders die in unserem Machtkartell kultivierten antifaschistischen Diffamierungsparolen gegen die patriotische Opposition lassen bei vielen Ostdeutschen Erinnerungen an jenes Herrschaftssystem aufleben, das sie vor gut drei Jahrzehnten in einer friedlichen Revolution gestürzt haben. Die radikalste Erschütterung jahrzehntelang in Deutschland weitgehend unangefochtener geschichtspolitischer Dogmen findet aber gegenwärtig durch den Ukraine-Krieg statt. Im westlichen Kalkül war dieser Krieg primär als Stellvertreterkrieg zu einer fundamentalen Schwächung Russlands gedacht. Tatsächlich aber hat er eine vollkommen gegensätzliche Entwicklung genommen, was sich trotz gegenteiliger Propaganda auch im Westen mehr und mehr herumspricht. Das westliche Sanktionsregime hat Russland sogar ökonomisch gestärkt. Insgesamt wirkte der Krieg als Katalysator für einen grundstürzenden Wandel des weltpolitischen Ordnungsgefüges, weg von der unipolaren westlichen Dominanz hin zu einer Multipolarität, deren genauere Struktur noch nicht bestimmbar ist. Besonders die Bestrebungen der EU-Eliten, ihren eigenen Machtschwund in diesem Prozess aufzuhalten, waren mit einer Zerstörung geschichtspolitischer Ideologiemuster verbunden, die noch gestern unangreifbar schienen. Zu ihnen gehört der humanitaristische Moral-Universalismus, der in der unipolaren weltpolitischen Epoche von gestern als westliche Leitideologie fungierende Moral-Universalismus wurde abrupt durch eine Gewaltrhetorik mit radikalen innen- und außenpolitischen ideologischen Feindbildern ersetzt. Bezeichnend ist, dass sich die EU-Eliten dabei selbst als Alliierte eines ukrainischen Regimes positionieren, das zwar zum Westen gehören will, sich dabei aber auch wesentlich als Nachfolger eines Alliierten des Nazi-Regimes aus dem Zweiten Weltkrieg definiert. Was meint Westen unter diesen Bedingungen? Nur einen kriegerischen Machtblock, der antirussische Frontstellungen des Zweiten Weltkrieges nachspielt? Jedenfalls rücken so auch Formeln wie diejenige vom notwendigen Weg Deutschlands in den Westen, die hier jahrzehntelang geschichtspolitisch bestimmend waren, in ein fahles ideologisches Zwielicht. Zusätzlich ist zu unterstreichen, dass die antirussische Kriegsrhetorik mit ihren Anklängen an den Zweiten Weltkrieg in einer Zeit stattfindet, in der innenpolitisch der Kampf gegen die Opposition mittels der Faschismuskeule teils maßlos absurde Ausmaße angenommen hat. Antifaschismus als radikales Kampfinstrument nach innen bei gleichzeitiger ruinöser Unterstützung eines nicht nur vollkommen korrupten, sondern realiter faschistischen Staates. Zuletzt noch ein geschichtspolitischer Hinweis zum neu-alten Feind Russland. In Russland ging der Ukraine-Krieg mit einer Revitalisierung der geschichtspolitischen Großerzählung vom opferreichen großen vaterländischen Krieg einher, deren Feindbilder vom Faschismus dort den Widerstandswillen gegen den Westen stark gestützt haben. So zeigt sich in der Gegenwart die Macht der Vergangenheit dreifach. In den absurden Diskriminierungen innenpolitischer Gegner in Deutschland als Nazis und Faschisten, in einer tendenziellen Wiederherstellung von Frontverläufen des Zweiten Weltkrieges in westlicher Kriegsrhetorik und in Russland in einer Revitalisierung einer geschichtspolitischen Großerzählung, die ohne die Feindschaften der Gegenwart langsam ein natürliches Ende fände.
In unserer Sendereihe Audimax, das Kontrafunkkolleg, hörten Sie die Vorlesung Geschichtspolitik in Deutschland, vom Historikerstreit bis zur Gegenwart, des Soziologen Dr. Friedrich Pohlmann. Auch diese Sendung ist auf unserer Webseite kontrafunk.radio als Podcast verfügbar.